Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de. Heute mit dem
Thomas
und mit dem Markus. Wir haben immer noch Sommer, oder?
Das kann man so sagen. Bei der aktuellen Hitzewelle hier in Deutschland kann man durchaus von Sommer sprechen, ja.
Sommerzeit ist natürlich auch Reisezeit und da sind wir auch schon mitten im Thema.
Genau, weil auch wenn es hier so warm ist, zieht es trotzdem viele im Sommer in andere Länder, Europa oder außerhalb von Europa.
Was da unter Umständen ein bisschen abkühlt.
Genau, man hat da zumindest noch mehr vor der Nase.
Und insofern, ja, bietet sich's einfach an. Viele haben natürlich auch schulpflichtige Kinder, verreisen deshalb natürlich jetzt in der Hauptreisezeit. Auf der Reise darf natürlich auch das Smartphone nicht fehlen, das ist ganz klar. Das ist ein bisschen einfacher geworden, zumindest was die Tarifgestaltung angeht, je nach Reiseziel, als das noch vor einigen Jahren der Fall war.
Genau, denn in Europa kann man jetzt ja seinen Tarif, den man in Deutschland nutzt, ganz normal weiter nutzen. Man braucht also sich keine Gedanken mehr über Roaminggebühren machen. Und dementsprechend hat man auch das Datenvolumen, was man in Deutschland hat, im Ausland zur Verfügung.
Einige Einschränkungen gibt's. Also wenn man jetzt länger als 4 Monate im Ausland ist, könnte der Netzbetreiber mal nachfragen, was ist da los. Ist aber auch nicht so, dass dann sofort Zusatzkosten anfallen. Normalerweise ist es so, dass erstmal per SMS nachgefragt wird und darum gebeten wird, das Nutzungsverhalten zu ändern. Und wenn man dann darauf nicht reagiert, fallen dann irgendwelche Zusatzkosten an. Theoretisch ist es auch so, dass eine Fair-User-Policy oder Fair-Use-Policy greift, speziell für die Datennutzung. Meine Erfahrung bisher ist, dass das vor allen Dingen bei Service-Providern dann tatsächlich umgesetzt wird, dass nur ein bestimmter Teil des Datenvolumens von Deutschland ins Ausland mitgenommen werden kann. Bei den Netzbetreibern ist das nur im Ausnahmefall so, zum Beispiel bei den echten Flatrate-Tarifen von Telekom und Vodafone für knapp 80 Euro. Da wird es wahrscheinlich von der Kalkulation eben nicht mehr ausgehen, wenn man dann eben auch noch die Flatrate für die Daten im EU-Ausland mitnehmen kann.
Da hast du recht. Man sollte natürlich darauf achten, dass man unter Umständen nur einen Teil seines Datenvolumens im Ausland nutzen kann. Nur bist du, Markus, wahrscheinlich ein Sonderfall, der sehr viel Daten verwendet, aber auch, ich sag mal, in Anführungszeichen normale Nutzer, die halt hier in Deutschland mit 1, 2, vielleicht 3 Gigabyte ausreichen im Monat, sollten nicht bedenken, im Ausland verwendet man doch ein bisschen mehr Daten erfahrungsgemäß, weil halt über Google Maps irgendwohin navigiert wird, weil man halt irgendwo im Restaurant mal was googeln muss oder was nachgucken muss oder sich über irgendwelche Sehenswürdigkeiten informiert. Das sind alles Daten letztendlich, die man in Deutschland so im normalen Alltag nicht verbraucht. Die kommen dann aber dazu. Also von daher sollte man schon bedenken, dass ein Gigabyte, was in Deutschland locker reicht, im Urlaub unter Umständen in 14 Tagen auch verbraucht werden könnte.
Definitiv. Und dann muss man halt eben auch mal schauen, ob es Nachbuchoptionen möglicherweise gibt, die man vielleicht auch vor Reiseantritt schon buchen kann, buchen muss vielleicht sogar, je nach Anbieter, je nach Tarif, sodass dann das Datenvolumen dann auch wirklich für die gesamte Reisedauer und für den Rest des Monats natürlich dann auch noch ausreichend ist.
Genau. Vorsichtig sollte man auch sein, wenn man zum Beispiel vom Bodensee nach Italien fährt und dann durch die Schweiz kommt. Die Schweiz ist bei den meisten Tarifen nicht inkludiert. Und da entstehen natürlich zusätzliche Kosten, wenn man nicht entsprechend das Handy einstellt und Datenroaming deaktiviert oder eine entsprechende Option vorher bucht.
Prinzipiell sogar nicht nur beim Datenroaming, sondern auch, es kann sogar in der Schweiz vorkommen, was man sonst so Österreich, Italien, Frankreich gar nicht mehr kennt. Man erhält einen eingehenden Anruf und zahlt für das eingehende Gespräch. Selbst das ist in der Schweiz je nach Tarif denkbar. Sollte man sich darüber informieren, wenn man in der Schweiz Urlaub macht, vielleicht über eine lokale Prepaid-Karte sogar nachdenken. Bei der Schweiz ist halt eben auch zu bedenken, es ist auch von den Tarifoptionen, die es gibt, nicht wirklich attraktiv. Telekom 14,95 für 150 Megabyte oder eben als Tagesoption 2,95 für 50 Megabyte. Das ist halt wirklich nicht mehr zeitgemäß, muss ich sagen. Bei O2 ist es, glaube ich, sogar so, es gibt eine 6-Megabyte-Option Megabyte für 1,99. Also 2 Bilder per WhatsApp verschickt und die 6 Megabyte sind halt eben weg. Die haben jetzt auch so eine Tagesoption, muss man aber separat buchen. Travel Dayflat oder so ähnlich gibt's in der Mein O2 App oder auch im Kundenmenü auf der Webseite 1,99 für 50 MB. die dann jeweils 24 Stunden halten. Ich sag mal so, um bei deinem Beispiel zu bleiben, Bodensee nach Italien durch die Schweiz, 1,99 oder 2,95 bei der Telekom, 50 MB reicht dann für die drei WhatsApp-Nachrichten und für das bisschen Google Maps vielleicht. Aber wer jetzt wirklich in der Schweiz bleibt, vielleicht doch über eine lokale Prepaid-Karte nachdenken.
Absolut. Also die von dir genannten Optionen können Sinn machen, wenn man jetzt wirklich in ein Land fährt, wo man halt, ja, also was außerhalb der EU ist und wo man weiß, okay, man will sich vielleicht vor Ort eine lokale Prepaid-Karte holen, aber nicht gleich am Flughafen sich den Stress machen, dann kann man so, gibt es so eine Option, dass man zumindest für einen Tag 50 Megabyte oder 100 Megabyte oder ja auch 20 erstmal zur Verfügung hat, um zumindest mal kurz online zu gehen und seinen Lieben zu Hause zu sagen, hier, ich bin gut gelandet. Aber für mehr rechnet sich das wirklich nicht.
Wenn man sowas bucht, ganz wichtig, dran denken, vielleicht zu Hause schon mal die Apps so durchgehen. Was verbraucht möglicherweise auch im Hintergrund Daten? Ich habe mir da im März auf Curaçao tatsächlich selbst eine Falle gestellt. 50 MB-Paket bei der Telekom für die besagten 2,95 gebucht. Und die waren nach 5 Minuten weg. Warum? Der Podcast-Catcher darf in Deutschland, weil ich hier eine Flatrate habe, eben auch über LTE laden. Das hat er eben dann in Willemstad am Flughafen auch gemacht. Und somit waren die 50 MB relativ schnell weg. Also einfach zu Hause schon mal durchgehen, welche Apps könnten möglicherweise Hintergrunddaten verbrauchen und möglicherweise vor Reiseantritt dann die von der mobilen Datennutzung erstmal ausschließen oder sogar ganz deinstallieren, sicherheitshalber. Kann man ja später wieder draufschmeißen, ist ja kein Thema.
Genau, bei Android gibt es da noch eine Funktion, dass man Hintergrundaktivitäten generell ausschalten kann. Bei Samsung Galaxy passiert das automatisch, wenn man zum Beispiel in den Energiesparmodus wechselt. Das hilft schon mal, dass Apps nicht komplett offline sind, aber zumindest wirklich nur aktiv werden, wenn man sie aktiv nutzt und nicht im Hintergrund irgendwelche Daten übers Netz laden.
Gibt es bei iOS auch, da kann man zum Beispiel sagen, von mobiler Datennutzung ausschließen, sprich sobald das Handy wieder WLAN hat, funktioniert die jeweilige App wie gewohnt, aber eben nicht über LTE oder UMTS.
Genau, man muss jetzt aber im Ausland, auch außerhalb der EU, muss man nicht offline sein mit dem Handy. Manchmal wäre es natürlich günstiger, weil es einfach erholsamer ist, aber meistens geht es ja nicht. Also muss man trotzdem nicht offline sein, weil es gibt natürlich auch in fremden Ländern teilweise sehr günstige lokale Prepaid-Karten, mit denen man also locker 1, 2, 5 Gigabyte für 20, 30 Euro bekommen kann und somit natürlich auch online sein kann mit seinem eigenen Handy.
Ja, ich hatte auf Curaçao eine Karte von Digicel und habe da umgerechnet, ich glaube, 9 Euro für 15 Gigabyte bezahlt. Also insofern, günstiger geht's eigentlich nicht.
Das stimmt, das ist in anderen Ländern, teilweise sind die Preise deutlich günstiger als in Deutschland. Selbst so in exotischen Ländern wie Mauritius, wo man kaum günstige Optionen kriegt bei seinen Netzbetreibern. Auch so internationale Roaming-Sims haben Mauritius nicht oder nur ganz selten im Angebot. Und wenn man dann vor Ort sich mal ein bisschen erkundigt, dann stellt man fest, man kriegt eine SIM-Karte mit 300 Megabyte und 87 Minuten Telefonie für, und das stimmt wirklich, 2,50 Euro umgerechnet.
Das ist ja fast wie Festnetz bei uns.
Absolut, ja. Und dann 5 Gigabyte kosten irgendwas um die 12 Euro umgerechnet und dann hat man für 15 Euro, also eine SIM-Karte mit 5 Gigabyte, kann zur Not noch telefonieren. Da kann kein deutscher Netzbetreiber mithalten.
Das ist richtig. Telefonie dann innerhalb des Landes oder international?
Es ist nur innerhalb des Landes, ja. Es gibt auch Optionen für international, aber da kommen dann wieder andere Optionen, die man nutzen kann. Also WLAN gibt es ja überall, da kann man WhatsApp-Call oder wenn es der Anbieter bzw. das Handy anbietet, auch WLAN-Call nutzen, um so dann günstig oder in Anführungszeichen kostenlos mal nach Deutschland zu telefonieren.
Ja, oder eben ganz klassisch SIP-Client oder irgendwas aufs Handy und den Datentarif, der ja ohnehin gebucht ist, dann nutzen.
Genau, so kann man das ganz günstig machen, ja.
Ja, ansonsten, wie gesagt, innerhalb Europas braucht man natürlich in seltenen Fällen, zumindest wenn man sich in den EU- und EWR-Ländern bewegt, keine speziellen Roaming-Sims mehr. Es kann in manchen Fällen durchaus Sinn machen. Zum Beispiel, du hast es gerade angesprochen, man braucht aus welchen Gründen auch immer gerade auf der Reise besonders viele Daten. Und in Österreich gibt es eben auch für 25, 30 Euro schon beim Discounter oder sogar bei 3 als Netzbetreiber echte Flatrates. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht zu Hause einen Tarif, der hat nur 500 MB oder 1 Gigabyte, weil ich zu Hause ohnehin sowohl im Büro als auch in der Wohnung überall WLAN habe, brauche das im Alltag nicht, aber eben auf der Reise eben doch mehr mache, ja, hole ich mir gerade für 25, 30 Euro so eine Karte und brauche mich nicht mehr darum zu kümmern, wie viel nutze ich jetzt.
Genau, im Urlaub sollte man, egal was man macht, ob man jetzt seinen eigenen Tarif nutzt oder sich eine lokale Prepaid-Karte holt oder eine internationale Roaming-SIM, es ist immer sinnvoll, ein bisschen mehr Daten einzuplanen, als man tatsächlich zu Hause im täglichen Alltag braucht.
Naja, es geht ja schon damit los, ich bin am Strand und will den Lieben daheim halt ein paar Bilder schicken oder auch mal ein kurzes Video oder auf Facebook hochladen oder wie auch immer. Das frisst alles Daten. Ich meine, von daheim, vom Büro schicke ich relativ selten irgendwelche Bilder hoch. Aber ich meine, das sind halt auch Sachen, die muss man bedenken, muss man berücksichtigen. Sind Daten, die zu Hause nicht anfallen, aber eben auf so einer Reise möglicherweise schon.
Und was noch dazu kommt, werden viele denken, ja, es gibt ja WLANs in den Hotels oder im Ausland gibt es an jedem Imbiss sozusagen WLAN. Da muss man aber sagen, erfahrungsgemäß sind diese WLAN-Netze nicht sonderlich performant in der Regel. Das heißt, man ist dann zwar online, aber das, was da an Daten fließt, ist eher bescheiden.
Meine Erfahrung auch, also gerade wenn es jetzt um Streaming oder sowas geht, wo man ja dann wirklich durchgehend eine Online-Verbindung braucht, hat man eigentlich mehr Aussetzer als Streaming teilweise. Und insofern, da ist dann schon eine mobile Datenverbindung definitiv besser. USA?
Ja, in USA gibt es doch ziemlich viele Angebote an lokalen Prepaid-Karten. Also AT&T, T-Mobile. Die sind verhältnismäßig oder vermeintlich teuer, weil da kosten so 5 GB oder 8 GB kosten da umgerechnet um die 60 Euro. Sind teilweise nur 3 Wochen gültig, wie bei T-Mobile zum Beispiel. Da gibt es so eine spezielle Tourist-SIM, die ist dann nur 3 Wochen gültig. Bietet 5 GB irgendwas so in dem Dreh, weiß ich jetzt nicht genau. Ein bisschen Telefonie und kostet 40 Euro.
Ja, wirklich günstig ist das vielleicht auf den ersten Blick nicht. Andererseits bekommt man ja auch eine entsprechende Leistung. Gerade bei T-Mobile ist dann auch National Roaming mit drin. Das heißt, ich bin in irgendeinem Nationalpark. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für Datenverbindungen, aber man könnte ja auch irgendwo in einem abgelegenen Gebiet sein, Hilfe brauchen oder so. Funktioniert das Handy halt eben dann im dortigen AT&T-Netz oder im lokalen GSM-Netz zumindest so, dass ich Hilfe beiholen kann. Das ist ja auch viel wert.
Absolut. Oder man ist unterwegs mit einem Mietwagen und möchte sich halt mit Google Maps navigieren lassen. Das sind nicht viele Daten, die da fließen, aber man braucht zumindest eine Online-Verbindung und damit Google Maps zumindest die Daten aktualisieren kann.
Wenn es günstiger werden soll, vielleicht mal im Supermarkt gucken. Also Walmart zum Beispiel kooperiert mit T-Mobile, hat einen eigenen Walmart-Tarif, so wie ja hier auch Ja-Mobil und Penny-Mobil und wie sie alle heißen, K-Classic-Mobil und so weiter haben. Der Walmart-Tarif ist in der Regel auch nochmal deutlich günstiger als die Original-T-Mobile-Tarife. Also insofern, dann gibt's H2O-Mobile, das ist kein Glas Wasser, sondern das ist ein AT&T-Reseller, der auch meistens günstiger als Netzbetreiberkarten sind. Da gibt's teilweise zumindest Gerüchte oder Hinweise darauf, dass die kein Tethering können, sprich, dass ich da vom Handy aus kein Hotspot auf Tablet oder Notebook machen kann. Es war aber jetzt gerade ein Bekannter von mir vor wenigen Wochen erst dort, und hatte tatsächlich so eine Karte in Betrieb und Hotspot lief einwandfrei. Also ist wahrscheinlich nur so, dass es offiziell ausgeschlossen ist, aber technisch nicht unterbunden wird. Wenn man das eher als Einweg-SIM nimmt, die nach dem Urlaub dann in die Tonne wandert, dann ist es ja eigentlich auch egal.
Ja, bei den USA ist es mit den SIM-Karten sowieso ein bisschen anders als in Deutschland. Da kauft man ja eine SIM, dann muss man die registrieren. Erst dann bekommt man seine Rufnummer. Bei AT&T zum Beispiel muss man noch auswählen, ob man ein Smartphone oder ein Tablet nutzt. Ich glaube, da muss sogar...
Kann der APN sogar abweichen.
Ja, genau. Also das muss man genau angeben. Preislich unterscheiden sich die Tarife denn nicht. Wenn man sagt, man möchte zum Tablet nutzen, werden denen halt keine Optionen angeboten, wo Telefonie günstig mit drin ist. Nimmt man ein Smartphone, kann man die SIM natürlich auch im Tablet nutzen.
Absolut.
Bei AT&T gibt es noch so anzumerken, dass diese SIM-Karten offensichtlich nur noch bei AT&T selbst vertrieben werden. Früher waren die im Walmart und in
Best Buy.
Genau, und Walgreens und sowas, hingen die überall rum und konnte man mitnehmen. Jetzt kriegt man, also meine Erfahrung vom letztes Jahr Oktober, war, dass man bei Walmart wirklich nur noch die Nachladekarten bekommt, aber die SIMs selber muss man bei AT&T ins Fachgeschäft.
Was jetzt nicht unbedingt ein Nachteil ist.
Nein, da muss man nur aufpassen, dass man nicht gleich noch ein Handy verkauft kriegt, sondern tatsächlich nur eine SIM.
Das würde sich anbieten, das ist richtig, ja. Ansonsten gab es für iPhone-Nutzer in den USA früher teilweise Probleme, dass der APN nicht änderbar war und ähnliche Geschichten. Das ist aber heutzutage alles nicht mehr. Entweder man kommt eh in die Einstellungen rein oder es wird automatisch erkannt, aha, das ist eine T-Mobile oder AT&T-Karte und es nimmt dann automatisch den richtigen APN. Also dass man da Shift-Enter-F12 und APN-Changer und so, das ist eigentlich alles nicht mehr.
Das stimmt, das funktioniert mittlerweile ziemlich einfach.
Haben wir noch ein Reiseland?
Ja, es gibt noch so exotische Länder wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch da ist ähnlich wie Mauritius die Sache, dass es kaum günstige Optionen gibt von den Netzbetreibern, wenn man mit seinem eigenen deutschen Tarif dahin fliegt. Aber es gibt vor Ort relativ günstige SIM-Karten. Also
die absolut, haben, ja, von beiden Netzbetreibern eigentlich genau, sogar.
Die haben da nur zwei Netzbetreiber und die bieten beide günstige Optionen an. Der eine sogar eine spezielle Touristen-SIM, aber die bietet nicht wirklich Vorteile. Der Nachteil bei den Emiraten ist, dass wenn man eine lokale SIM-Karte sich besorgt und diese verwendet, dann sind unter Umständen einige Dienste, also nicht unter Umständen, es sind einige Dienste gesperrt, wie zum Beispiel VoIP funktioniert in den Emiraten nicht. Also auch WhatsApp-Call und Video.
Skype und ähnliches.
Skype und auch die Nutzung von VoIP-Apps. Um zum Beispiel seine Zipgate-Nummer da zu verwenden, funktioniert nicht. Das heißt, man muss dann an seinem Handy ein VPN einrichten, mit dem man dann so eine VoIP-Dienste nutzen kann.
Was offiziell auch wieder nicht erlaubt ist.
Genau.
Und auch nicht immer funktioniert.
Genau.
Bei mir hat es mal funktioniert, mal nicht.
Es ist in der Tat so, dass die Verwendung von VPN-Diensten in den Emiraten verboten ist. Von daher, gut, wo kein Kläger ist, kein Richter. Aber es kann halt, wie der Marke schon sagt, kann halt passieren, dass man VPN einrichtet und es funktioniert trotzdem nicht. Meine Erfahrung ist allerdings, richtet man sich an seinem Handy ein eigenes VPN ein, zu seiner Fritzbox zum Beispiel zu Hause. Das funktioniert recht gut.
Hatte jetzt jemand ein Problem in den USA mit einer T-Mobile US-SIM, ging das VPN zur Fritzbox nicht? Mit einer roamenden deutschen Telekom-SIM im amerikanischen T-Mobile-Netz dagegen schon.
Ja, das sind immer so Sachen, die kann man halt
auch schlecht im Vorfeld testen.
Genau, schlecht im Vorfeld testen und auch bestimmte Sachen einfach nicht ausschließen.
Mhm. Ja. Also Emirate dann vielleicht doch auch mal einen Blick werfen auf internationale Roaming-SIMs. Sind die Emiraten bei einigen schon dabei? Hat dann den Vorteil, ich arbeite nicht über den Internetzugang von Etisalat oder du, also von den beiden Netzbetreibern in den Emiraten, sondern eben über den APN des jeweiligen Herkunftslandes, der Roaming-SIM. Und damit habe ich einen offenen Internetzugang, wo dann zum Beispiel auch VoIP funktioniert.
Das stimmt, wenn man zum Beispiel eine Roaming-SIM nimmt, die halt aus Thailand kommt, dann surft man nicht über den APN von Etisalat, sondern halt über den APN von dem Anbieter in Thailand. Und dementsprechend sind die Dienste halt nicht geblockt, würde ich jetzt sagen, sondern halt nur die Dienste nicht nutzbar, die der Anbieter in Thailand halt nicht zur Verfügung stellt.
Ganz genau. Das hat bei mir letztes Jahr im Herbst auch hervorragend funktioniert. Die haben so eine Roaming-SIM da in Thailand, ich komme jetzt gar nicht mehr auf den Namen aus dem Stegreif, die es in 3-4 verschiedenen Versionen gibt, die unterschiedliche Weltregionen abdeckt. Das ist eine klassische Einweg-SIM, die auch nur Daten kann keine Telefonie und die halt eben dann tatsächlich in den Emiraten auch einen offenen Internetzugang in beiden Netzen bereitgestellt hat, LTE auf beiden Carriern sozusagen und damit habe ich dann auch WhatsApp-Call und alles nutzen können. Insofern ist das zumindest als Backup eine ganz gute Sache. Also für viel Datenvolumen empfiehlt sich dann eher so eine Emirate-SIM. Ist auch nicht billig, muss ich sagen. Ich habe damals auch so, was weiß ich, um die 100 Euro umgerechnet bezahlt für, was waren das, 25 Gigabyte oder was? Ich weiß es gar nicht mehr.
Die braucht ja normalerweise niemand.
Ja, aber man hat eben seine Ruhe. Man kann genau machen, was man will.
Genau.
Ja. Das ist ja schon ein Vorteil dann auch.
Ja, und vor allen Dingen, ein weiterer Vorteil ist, man kann so eine SIM-Karte bestellen, solange man noch hier in Deutschland ist, also vor der Abreise, und nimmt die sich dann mit und muss dann nicht am Flughafen erstmal die Sprachbarriere vielleicht überwinden und da an irgendeinem Stand, also von dem Netzbetreiber, sich dann eine SIM-Karte. Obwohl das nicht kompliziert ist.
Also wenn man. Also halt, gerade Emirate, beide Netzbetreiber direkt in den Terminals am Flughafen,
ja,
ist unproblematisch.
Genau, man muss da nicht perfekt Englisch können, aber Englisch sollte man natürlich schon können, wenn man in solche Länder reist. Und mit diesen Englischkenntnissen kriegt man auch so eine SIM-Karte.
Dann haben wir noch zum Beispiel Roaming-Hotspots, Skyrim und ähnliche?
Genau, die eignen sich natürlich für Leute, die jetzt nicht nur ein Land besuchen, vielleicht mal 2 Wochen, 3 Wochen oder sowas, sondern vielleicht eine Rundreise machen durch Afrika oder durch beliebtes auch Asien, dass man Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapur halt 4 Wochen am Stück bereist. Ja, und dann müsste man sich an jedem Land wieder eine neue SIM holen und so eine Hotspots oder so eine Roaming-SIM
auch.
SIM ist dann natürlich sinnvoll, dass man die einfach in sein Handy steckt oder in so einem vorhandenen Hotspot den einfach mitnimmt und dann in allen Ländern gleich online ist, ohne sich da vorher bemühen zu müssen.
Muss man natürlich dann auch sagen, das ist dann auch so eine Art Überraschungsei in jedem Reiseland. Ich hatte ja Skyroam in verschiedenen Ländern getestet, in der Karibik war es eine Katastrophe. In europäischen Ländern wiederum hat es sehr gut funktioniert.
Das ist, das gibt immer Theorie und Praxis. Theoretisch,
man nimmt es halt mal mit.
Genau, theoretisch funktioniert es, ja, praktisch muss man denn sehen. Es funktioniert auch, man muss auch gucken zum Thema LTE, also ne, funktioniert LTE mit Roaming-Sims oder nicht?
Funktioniert LTE im Reiseland mit meinem Handy, das ich dabei habe oder nicht?
Ja, wobei man sagen muss, wenn Netzbetreiber LTE anbieten, dann funktioniert das mit, ich sag mal, modernen Handys, die jetzt so 2-3 Jahre maximal alt sind, hat man da mittlerweile keine Probleme mehr, sofern es der Netzbetreiber vor Ort erlaubt.
Zumindest ausgewählte Bänder. Also USA ist nach wie vor so. Die haben zum Beispiel bei T-Mobile auch den 600 MHz-Bereich. Den gibt es woanders überhaupt nicht. Und da gibt es selbst in USA momentan nur ganz wenige Endgeräte, die das überhaupt unterstützen. Also insofern
absolut
muss man mit rechnen, dass es da Einschränkungen gibt. Also es ist zumindest nicht mehr so, wie es noch vor 5-6 Jahren war, dass man dann irgendwann aus dem Flugzeug aussteigt und hat nur Edge. Ja, genau. Das war ja früher tatsächlich teilweise der Fall, weil die europäischen Versionen der jeweiligen Endgeräte in den USA halt eben mit den dortigen Frequenzbereichen nicht zurechtkamen. Und dann hat eben nur GSM und somit nur Edge funktioniert. Und damit kann man ja eigentlich nicht mehr ganz so viel anfangen.
Ja, LTE ist zwar offiziell nicht ganz ein Weltstandard geworden, aber durch die modernen Chips durch die LTE-Modems in den modernen Handys kann man schon sagen, dass man LTE mittlerweile weltweit nutzen kann, weil irgendeine Frequenz wird von so einem Qualcomm 845 unterstützt.
Das stimmt.
Ist dann halt nur die Frage, wie gut das vor Ort jeweils verwendet wird. Also in den USA zum Beispiel hat AT&T 700 und 1900 auf LTE, also 700 MHz und 1900. Mhm. 1900 ist bei einem europäischen Handy in der Regel nicht unterstützt, LTE 700 aber trotzdem.
Wobei es Unterschied ist, ob man LTE 700 oder LTE 700 hat.
Genau.
Denn der amerikanische 700 MHz-Bereich ist nicht identisch mit dem digitalen Dividende 2-Bereich, den wir hier in Deutschland bekommen.
Das stimmt. Allerdings gibt es noch nicht allzu viele Handys in Deutschland oder in Europa, die diesen digitale Dividende 2 700 MHz-Bereich auch unterstützt.
Das ist richtig. Ja gut, dann sind wir doch an sich durch.
Genau. Zusammenfassend muss man sagen, wenn man tatsächlich außerhalb der EU Urlaub machen will, dabei sein eigenes Handy oder Tablet oder ja per Tethering sein Netbook nutzen will, gibt es jede Menge Möglichkeiten, aber man muss sich halt vorher ein bisschen informieren, was wirklich günstig ist, was ausreichend ist für den eigenen Nutzungsbedarf und am Ende, was es kostet.
Ganz klar.
Klar, wenn man eine Reise macht für 2.500 Euro pro Person, dann muss man nicht unbedingt an den 50 Euro für eine SIM-Karte noch sparen.
Deswegen waren mir die 100 Euro in den Emiraten auch relativ egal, genau. Sage ich ganz ehrlich.
Genau, aber gut, jeder hat irgendwie eine andere Einstellung und wenn man halt, klar. Was weiß ich, 100 Euro da für 2 Gigabyte irgendwo bezahlen soll und dann sagt, okay, in meinem Hotel habe ich WLAN kostenlos und es gibt vor Ort überall WLAN, das reicht mir aus. Ja,
dann muss man das dann immer noch dran denken, offene Hotspots können natürlich auch Daten absaugen. Da würde sich dann wiederum ein VPN anbieten, wenn es funktioniert.
Absolut.
Gut, dann hätten wir es doch. Danke ich dir. Danke natürlich auch den Hörern fürs dabei gewesen sein. Und für Fragen, Kritiken und Anregungen wie immer die E-Mail-Adresse podcast@helltarif.de und ansonsten bis demnächst. Tschüss!
Tschüss!
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten, vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf helltarif.de.